Vater im Himmel, danke, dass du hier bist. Danke, dass wir Gottesdienst feiern können in der Erinnerung, dass wir einen größeren Horizont haben als das Materielle, als das, was wir hier so erleben und sehen auf dieser Welt. Und danke, dass du in unser Leben kommst mit deinem Geist. Ich lade dich ein, dass du zu uns redest und dass du uns auch berührst mit deiner Gegenwart, dass wir ja, das so erleben, wie wir das gerade gesungen haben in diesem ersten Lied, dass wir in dir sind und du in uns und dass wir so ganz ja, versinken in dir und deiner Gegenwart. Amen. Wir beginnen heute mit einer neuen Themenreihe. Friedrich hatte das schon gesagt. Ich finde das ganz spannend, über das Thema Veränderungen zu sprechen. Ich selber durchlebe gerade einige Veränderungen in meiner kleinen Familie, denn Marianne geht jetzt wieder arbeiten und ich habe jetzt sozusagen Exklusivrechte auf die Betreuung meiner 7 Monate alten Tochter Johanna an nur 2 Tagen unter der Woche. Das ist ja nicht viel, aber für mich fühlt sich das an wie ein neues Leben. Von dem her dachte ich, ich predige ja gleich mal drüber. Nein, natürlich nicht. Das ist ein kleines Beispiel für Veränderung, aber es gibt natürlich in unserem Leben, in unserer Gesellschaft vielleicht kein Thema, was so heiß gehandelt wird wie Veränderung. Auf der Mikro- und auf der Makroebene. Veränderung ist eigentlich das Lieblingsthema der Menschen. Und eigentlich haben wir auch nur 2 Wege, um mit Veränderung umzugehen. Entweder lehnen wir sie ab oder wir finden sie richtig gut. Entweder wollen wir das, was ist, konservieren. Ja, das Wort konservativ, ja, oder wir wollen es revolutionieren und wir stehen Veränderungen positiv gegenüber und finden es einfach nur spannend, wenn sich Dinge ändern. Die letztere Gruppe, habe ich mir sagen lassen, die ist die kleinere. Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und mag Veränderungen nicht wirklich, aber es gibt tatsächlich solche Leute und ich glaube, viele von denen tummeln sich auch gerade hier so in dieser Gegend in Berlin. Letzte Woche, als ich hier im Refugio meine Kaffeeschicht machte, einmal die Woche stehe ich da hinterm Tresen, kam ich Besuch von einem älteren Herrn, Dieter. Dieter war, ich glaube, jetzt mittlerweile 72 und er kam rein, fragte, was wir denn hier so machen, wer wir sind. Und dann, als er hörte, dass wir hier ein Projekt sind mit Geflüchteten und dass es hier ein Café gibt, dann meinte er, da bin ich ja genau bei den richtigen Leuten gelandet, das ist toll. Und dann dachte ich, jetzt kommt irgendwie was Positives. Ich finde es furchtbar, sagt er, dass bei euch draußen auf der Tafel Dinge nur in Englisch stehen. Wir sollen doch bitte das übersetzen. Und zwar nicht, weil er kein Englisch spricht. Also er hat mir dann auch erzählt, er spricht 7 Sprachen fließend. Aber als Respekt einfach gegenüber Deutschland, gegenüber der deutschen Sprache, sollte man jetzt nicht mehr Flat White schreiben, sondern der flache Weiße oder so. Sagte Dieter. Und Dieter war ein Beispiel für jemand, der ein Problem damit hat, dass sich Dinge ändern. Er meinte, Wovereit hat irgendwann mal die Entscheidung getroffen, die falschen Touristen nach Berlin zu holen und jetzt müssen wir die Suppe ausbaden hier in Neukölln. Berlin war viel, 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 viel schöner vor 40 Jahren, als er in West-Berlin durch die edlen Schuppen zog. Heute trinken alle nur ihr Bier auf der Straße. Wie ich auf Veränderung reagiere, ist sehr individuell und es ist von meiner Persönlichkeit abhängig, und von dem, wo ich herkomme, von meiner Umgebung, von dem, wie ich vielleicht auch gelernt habe, mit Veränderungen umzugehen. Wenn ich ganz oft umziehen musste in meiner Kindheit, ist das vielleicht für mich ein kleinerer Schritt. Oder vielleicht gerade nicht. Vielleicht brauche ich dann gerade Stabilität. Aber ich habe es schon am Anfang gesagt, es gibt ja nicht nur die großen sozialen Veränderungen, die großen politischen Veränderungen in dieser Stadt, sondern die meisten von uns befinden sich gerade in einer Lebensphase mit vielen, vielen, vielen Veränderungen. Wenn ich mich umschaue und mich selber anschaue, dann gibt es den Einstieg in den Job, es gibt den Jobwechsel, es gibt vielleicht Hochzeiten, es gibt Familienplanung, es gibt Familienzuwachs, es gibt Umzüge, es gibt neue Lebenspartner, es gibt Scheidungen, es gibt Krankheiten, es gibt Abschied von liebgewonnenen Lebenspartnern und Freunden. Alles passiert und besonders intensiv so in dieser Zeit, wo man quasi von zu Hause raus ist, dann irgendwie Fuß gefasst hat und jetzt so sein eigenes Leben aufbaut. Das ist die vielleicht Dekade oder das sind die 2 Dekaden der Veränderung schlechthin. Und danach bleibt dann hoffentlich alles beim Alten, vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich werden uns die Leute, die etwas älter sind, sagen, nee, das ist so nicht. In Berlin gibt es, habe ich festgestellt, eigentlich keine Party, es gibt kein Gespräch über Kaffee und Bier, wo nicht jemand die Frage stellt, ich weiß auch nicht, soll ich vielleicht umziehen oder soll ich vielleicht den Job wechseln? Ich bin ja eigentlich schon so lange so unzufrieden in meinem Job. Soll ich wirklich mit XY zusammenziehen? Soll ich nochmal studieren? Soll ich mein Geld sparen oder doch in Urlaub fahren? Das sind alles diese Fragen, wo es um Veränderungen geht. Es müssen Entscheidungen getroffen werden. Es ist das bestimmende Thema. Und auch wenn das sehr aufregend ist, darüber zu sprechen, wir reden auch darüber, weil uns das unheimlich ist. Vielen von uns ist es unheimlich. Veränderungen sind unheimlich. Denn ich führe mindestens genauso viele Gespräche mit Leuten, die mir dann sagen, naja, also eigentlich würde ich ja gerne was ändern, aber ich traue mich nicht. Oder, ach, jetzt habe ich nochmal mit meinem Chef geredet und der ist ja eigentlich doch ganz okay. Veränderungen bedeuten Unsicherheit. Ist dieser neue Job wirklich besser? Will ich wirklich meine Wohnung ab jetzt mit dieser Person teilen? Auf der einen Seite sehen wir uns nach den Veränderungen, auf der anderen Seite ist Unsicherheit etwas, was wir gerade gar nicht brauchen können, weil ja eh alles in Bewegung ist. Und je nachdem, wo wir auf der Veränderungspositivismus-Negativismus-Skala sind, unternehmen wir eben was oder wir tun nichts. So, jetzt das waren so ein paar einleitende Sätze. Ich hoffe, ihr seid alle angekommen beim Thema Veränderung und warum das ein wichtiges Thema ist. Es hat uns hoffentlich ein bisschen warm gemacht. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt von Veränderung, über den habe ich noch nichts gesagt. Und den sollten wir, finde ich, fast genauso oft diskutieren, aber wir machen es nicht. Eine Frage, die ich finde, die ist noch wichtiger als die Frage nach dem Job, die Frage nach dem Partner, die Frage nach der richtigen Wohnung, nach der Anzahl der Zimmer und ob man jetzt eine Bodenheizung braucht oder nicht. Ich glaube sogar, es ist die entscheidende Frage nach Veränderung, der sich alle anderen Fragen nach Veränderung unterordnen dürfen. Wir denken immer an äußere Umstände, aber ganz ehrlich, ich glaube, das Innere, die Veränderung des Menschen, der Persönlichkeit, des Charakters, das, was wir mit Reife meinen, mit Wachstum der Persönlichkeit, das ist eigentlich das Entscheidende. Davon sind alle anderen Dinge abhängig. Wenn das nicht funktioniert, wenn es da keine Entwicklung gibt, wenn es dort keine Veränderung gibt, die bewusst eintritt, dann wird es immer wieder zu diesen Momenten kommen, wo wir herausgefordert sind, weil wir mit den äußeren Umständen schon nicht klarkommen. Wie sollen wir dann mit den inneren klarkommen? Übrigens spricht die Bibel ständig von dieser Form von Veränderung. Das ist das Lieblingsthema der Bibel. Es geht eigentlich immer um die Veränderung. Die Veränderung des Herzens. Das ist ein Lieblingsthema der biblischen Autoren. Wachstum im Glauben. Die Nachfolge nennt Jesus das. In der Bibel ist es ziemlich klar, unser gelingendes Leben oder ein Leben in der Nachfolge Gottes hängt nicht von meinem Job ab, nicht von meinem Partner, nicht von meiner Wohnung. Das hat damit nichts zu tun. Das sind kleine Faktoren. Und die Bibel spricht deswegen auch nicht viel über die richtige Jobwahl, Partnerwahl und Wohnungswahl. Vielleicht auch, weil man die Entscheidung nicht selber traf damals. Also es ist ja auch ein Weg, das zu lösen, wenn man verheiratet wird, wenn man den Job des Vaters einfach übernimmt, als Frau sowieso nicht arbeitet, außer vielleicht ein bisschen auf dem Feld und mit der 85 Kindern, die man hat. Und die Wohnungswahl, nun ja, umziehen tat man eigentlich nicht. Man blieb in dem Dorf, wo man groß geworden war. Und wenig überraschend ist es aber so, dass die Menschen in der Bibel eigentlich ganz ähnlich darauf reagieren wie wir. Auf diese Herausforderung der Herzensveränderung, mit der sie ja immer angepredigt werden. Also die ganzen Propheten reden darüber. Ihr müsst euer Herz verändern. Jesus redet darüber. Paulus redet darüber. Aber was machen die Leute? Sie umgehen dieses heikle Thema der Veränderung des Herzens, weil das ja so schwierig ist und sie auch nicht so genau wissen, wie das geht. Und stattdessen ändern sie äußere Umstände. Die Geschichte, eine der ersten Geschichten in der Bibel von Kain und Abel. Das ist so eine Geschichte, wo jemand die äußeren Umstände ändert, anstatt an seiner Persönlichkeit zu arbeiten. Also Kain hat ein Problem mit seinem Selbstbewusstsein. Er hat auch irgendwie ein Problem mit Gott. der spielt nicht so, wie er will. Er hat Eifersucht gegenüber seinem Bruder. Und was macht er? Er ändert die Umstände, indem er seinen Bruder umbringt. Die äußeren Umstände verändert er, aber es ändert ja nichts an der Tatsache, was sein Problem ist. Und so zieht sich das eigentlich durch die ganze Bibel, diese Geschichten über die äußeren Umstände, die Menschen ändern, anstatt dass es ans Eingemachte geht. Es ist einfach anstrengend, über das eigene Herz, über die eigenen Gefühle, über das, den Glauben zu sprechen. Das machen wir ungern. Nachfolge, Reife, das sind alles so komplexe, so große Wörter. Es klingt schon anstrengend. Wo man heute am ehesten vielleicht über so Themen redet, ist, wenn man keinen Ausweg mehr weiß. Also Leute, die wirklich mit allen äußeren Umständen gescheitert sind, gehen dann irgendwann in die Therapie. Oder gehen zur Seelsorge, wenn das eine Option ist. Professionelle Problemlösungen nennt man das. Man zahlt dafür Geld. Aber bevor wir da landen, muss es uns richtig, richtig, richtig schlecht gehen. Wir müssen lang genug in einer Situation sein, wo wir merken, wir können in einen neuen Job gehen, wir können einen neuen Partner finden, aber die Probleme bleiben die gleichen. Übrigens gilt bei Therapien, nur 5% der Leute, die eine Therapie starten, bringen die Therapie auch zu Ende. 95% steigen vorher aus, weil es einfach so unbequem, so unangenehm, so schwierig ist. Oder weil sie einfach denken, es bringt nichts, es ändert ja nichts. Es ist einfach zu langsam, zu schmerzhaft, es kostet zu viel. Da ist ein Umzug, eine Scheidung, ein schlecht bezahlter Job mit schlechten Kollegen ist irgendwie doch noch besser zu ertragen. Und klar, ich weiß auch, es gibt natürlich äußere Umstände, die sind so gravierend, dass sie wirklich das Leben schlecht machen. Also der schlechte Partner, die schlechten Eltern, die schlechten Kollegen, die schlimme Bezahlung, die feuchte, muffige Wohnung, das alles kann einen krank machen. Das ist mir ganz klar. Ich will das nicht kleinreden. Es ist nicht immer ich und meine Persönlichkeit, die das Problem sind. Aber meistens gehen wir erstmal den Weg, alles Äußere zu verändern. Und wenn das nicht bringt, dann fangen wir von vorne an. Und wenn das nichts bringt, dann gehen wir vielleicht mal dran und sagen, was ist eigentlich bei mir los? Warum bin ich so, wie ich bin? Warum werde ich nicht glücklich? Warum will ich Veränderung und traue mich aber nicht? Mir geht es also heute und auch in den nächsten Wochen wird es darum gehen, um einen bewussten Umgang mit Veränderung, um einen Veränderungsoptimismus, wenn man so will. Es geht um Prioritäten für unseren Glauben, für die Nachfolge, um nochmal dieses Wort von Jesus zu benutzen. Das kommt auch in dem Text vor, den ich gleich lesen werde. Wir reden im Kreuzzeitprojekt ständig übrigens auch über Veränderung, weil wir ständig über die Bibel reden. Es kommt halt ständig vor. Und weil uns das so wichtig ist, haben wir das auch mal in unseren Werten verankert. Da steht ein Satz, der ist so ein bisschen wie halt so ein Wertesatz klingt, aber ich finde ihn trotzdem sehr gut. Das Kreuzzeitprojekt ist eine Gemeinschaft in Bewegung. Da steckt schon das Verändernde mit drin, ne? Man bewegt sich. Gemeinsam suchen wir die Wahrheit, die in Jesus offenbart wurde. Für uns ist der Glaube darum zuerst eine dynamische Beziehung. Der Glaube lebt von Fragen und einer undogmatischen Offenheit für Veränderung. Wir dürfen uns aber auch irren und Fehler machen. Das ist sozusagen die Haltung, die wir hier haben wollen zu diesem Thema und warum uns das wichtig ist. Zwei Aspekte hat das. Wie schon gesagt, eine positive Herangehensweise an Veränderung. Der Glaube, dass mit Gottes Hilfe Veränderung wirklich möglich ist. Gott kann es schaffen, dass sich in meinem Leben etwas ändert zum Guten. Und das Zweite ist, wir glauben, dass das immer Spannung mit sich bringt, immer Herausforderungen mit sich bringt, dass man Support braucht und dass wir das aushalten müssen, dass Veränderung anstrengend ist und dass wir es aushalten wollen. Es geht also nicht um Veränderung um jeden Preis, nur um der Veränderung willen. Das ist nicht das, was wir tun wollen, sondern mit diesem Ziel, persönlich zu wachsen, Hoffnung zu haben, zu erleben, dass Gott Dinge heil macht, die kaputt sind, dass es eine Zukunft gibt. Auch ein Grundthema unseres Glaubens, die Hoffnung auf eine gute, tolle, perfekte Zukunft. In den letzten Wochen habe ich nochmal Richard Rohrs Buch Falling Upwards gelesen. Wenn ihr eins von ihm lesen wollt, ein Buch, dann lest das. Das ist ein fantastisches Buch. Ich habe ein paar Sachen abgedruckt. Ein Zitat von ihm heißt, wenn Veränderung und Wachstum nicht in deine Spiritualität einprogrammiert werden, wenn es keine ernsthaften Warnungen vor der blendenden Natur von Angst und Fanatismus gibt, wird deine Religion am Ende immer den Status quo verehren und deine gegenwärtige Ego-Position und deinen persönlichen Vorteil schützen, als ob es dein Gott wäre. Ist im Deutschen ein bisschen holprig, aber was er hier sagt, ist, dass Veränderung und Wachstum gehören zum Glauben dazu. Wenn sich nichts ändert an unserem Glauben, wenn nichts wächst, dann driften wir ab in einen angstgesteuerten Glauben, in einen Glauben, der fanatisch ist. Ein Glaube, der den Status quo als das Optimale verehrt, als das Nonplusultra. Und das wird dann zu unserem Gott. Darum geht es in der Predigtreihe. Es geht um das, was war und das, was noch kommt, was noch nicht ist. Es geht um die Spannung von dem, was wir uns erträumen, von dem, was so fern scheint. Es geht um die vielen Umwege, die wir gehen, um irgendwie ans Ziel zu kommen. Es geht darum, herauszufinden, was ist überhaupt das Ziel? Warum bin ich da? Es geht um Veränderung als, und jetzt ist es vielleicht so ein bisschen das Thema auch dieser Predigt, Veränderung als die primäre Form von Nachfolge. Veränderung als die primäre Form von Nachfolge. Ich schiebe mal kurz einen Werbeblock ein, weil das an dieser Stelle gut passt. Und keine Sorge, ich komme noch zum Bibeltext für alle, die jetzt schon unruhig sind und denken, aber hier gibt es ja noch einen Bibeltext. Wir bieten im September einen Workshop an, einen Enneagramm-Workshop. Und wem das Wort nichts sagt oder wer das vielleicht unheimlich findet, ich erkläre es kurz. Das Enneagramm ist ein Werkzeug für unsere Persönlichkeitsentwicklung, um die Persönlichkeit kennenzulernen, um seine Stärken kennenzulernen, aber auch die Schwächen. Und es geht darum, dass man das lernt zu integrieren. Es ist also sozusagen ein Werkzeug für Herzensveränderung, könnte man sagen. Aber, und das ist auch gleich vorweg gesagt, das produziert kein Wachstum, es produziert keine Reife, das kann kein Werkzeug. Aber es kann zumindest helfen, auf die richtigen Fragen zu kommen, die man sich stellen sollte. Wir haben Andreas Ebert eingeladen, sehr erfahrener Pastor und Theologe und Lehrer für das Enneagramm. Und das findet vom 21. bis 23.09. statt. Es gibt nur 25 Plätze, es gibt schon jede Menge Anmeldungen. Wenn du also dabei sein willst, dann sei schnell, komm nach dem Gottesdienst zu mir. Es kostet 70 Euro, wem das zu viel ist, wir können da auch auf jeden Fall so ein paar Pro-Bono-Sachen einführen. Manche Leute haben auch schon gesagt, sie sind bereit, ein bisschen mehr zu zahlen, damit andere Leute teilnehmen können, die gerade nicht 70 Euro übrig haben. Auch die Predigten in den nächsten Wochen haben immer mal wieder Berührungspunkte mit dem Enneagramm, weil wir es schon benutzen oft, auch in Gesprächen, und weil wir es zukünftig mehr nutzen wollen und weil ich denke, dass es viele Parallelen gibt zu biblischen Themen, zu dem, was die Bibel über Wachstum, über Nachfolge zu sagen hat, ohne dass es jetzt unser neuer Glaube wird. Wir glauben nicht an das Enneagramm. So, jetzt zum Bibeltext. Ein Text, der sehr häufig missverstanden wird. Und Schuld an den Missverständnissen ist Jesus. Denn ich glaube und behaupte, Jesus möchte missverstanden werden. Oder er legt es drauf an, er riskiert bewusst missverstanden zu werden. Und das ist an sich eigentlich schon eine Predigt wert, aber das lasse ich einfach mal mit euch sitzen und vielleicht habt ihr auch eine andere Meinung, das ist auch okay. Jesus sagt hier jede Menge Dinge, die man erst versteht mit der Zeit, die aber total schwierig sind für seine Zuhörer damals und für uns auch heute. Ich weiß nicht, ob ich sie verstanden habe, aber er provoziert uns. Er provoziert die Leute damals wie heute. Ich lese den Text aus Lukas 14, Vers 25 bis 33. Es ging aber eine große Menge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Wer ist unter euch? Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es zu Ende zu führen, damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht zu Ende bringen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht zu Ende bringen. Oder welcher König zieht aus, um mit einem anderen König Krieg zu führen und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt, mit 20.000? Der über ihn kommt mit 20.000. Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist und bittet um Frieden. so auch jeder unter euch. Wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Jesus provoziert hier und macht hier einige total krasse, unverständliche Aussagen. Er nennt hier Kriterien für die Nachfolge. So ist das Ganze auch überschrieben worden später. Und er sagt hier vier Dinge über Nachfolge. Wer Jesus nachfolgen will, muss seine Familie und sein eigenes Leben hassen. Zweitens, wer Jesus nachfolgen will, muss sein Kreuz auf sich nehmen, also leidensbereit sein bis in den Tod. Drittens, wer Jesus nachfolgen will, muss sein Leben so gut planen und seine Ressourcen so gut überschlagen, dass er am Ende nicht der Saft ausgeht und alle über ihn lachen. Und viertens, wer Jesus nachfolgen will, muss sich von allem lossagen. Materielles und alles sonst. Soll ich die Predigt jetzt beenden? Dann haben wir auf jeden Fall was zum Nachdenken. Und Jesus wird hier von vielen Menschen begleitet, lesen wir. Also eine große Menge ist mit ihm. Gleich im ersten Satz. Und eigentlich wäre es jetzt ja die Gelegenheit, wenn so viele Menschen um ihn herum sind, eine positive Werbebotschaft für die Nachfolge loszulassen. Irgendwie sowas wie Nachfolge leicht gemacht oder Nachfolge in vier Schritten, dein Weg ins Glück. Da hat er gleich einen Buchtitel für sein Buch, was er schreiben könnte, über Nachfolge. Aber irgendwas ist hier in ihn gefahren. Man hat das Gefühl, er möchte eigentlich genau das Gegenteil bewirken. Er möchte eigentlich, dass niemand ihm nachfolgt. Das scheint seine Absicht zu sein. Und die zweite Frage, die sich mir sofort stellt, ist, wie passt das eigentlich mit all dem zusammen, was er ja sonst so von sich gibt und was sonst die Bibel auch von sich gibt? Also wie war das nochmal mit Vater und Mutter ehren? Da steht nichts von Hassen in den 10 Geboten. Wie kommt er plötzlich darauf? Ist das hier ein Übersetzungsfehler? Hat er das nie gesagt? Nun, viele, die diesen Text gelesen und ausgelegt haben, verweisen zu Recht darauf, dass Jesus hier hyperbolisch spricht, also eine Übertreibung macht. Er sagt hier ganz bewusst etwas, was ein Skandal ist, seine Familie zu hassen, Vater und Mutter zu hassen, um den Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber eigentlich meint er das gar nicht so. Aber er möchte darauf hinweisen, dass, wenn man ihm nachfolgt, es mitunter bedeuten kann, dass die eigene Familie einen nicht mag oder verstößt. Und das ist ja durchaus auch vorgekommen, vor allen Dingen für die ersten Christen, für die war das, wie auch heute für manche, die Christen werden so, dass sie einfach damit auch ein, wenn man so will, Trennung von ihrer Familie verkündet. Jesus will hier die Kosten der Nachfolge deutlich machen. Aber ich glaube, das ist nicht alles. Denn wenige Jahrhunderte später wird ja das Christentum Staatsreligion und plötzlich kostet es gar nichts mehr, Christ zu werden. Also im Gegenteil, wer nicht Christ wird, der hat plötzlich die Kosten zu tragen. Und damit ist ja das nicht hinfällig, was er hier sagt. Ich glaube, hier ist mehr gemeint. Jesus hat hier eine andere Form von Nachfolge im Blick. Und damit sind wir wieder bei dieser übergeordneten Frage. Und ja, wir stellen die Frage, wie geschieht eigentlich Veränderung? Wie geschieht nachhaltige Veränderung? Wie wird aus einem Menschen vom Typ Kain, der seine Probleme auf die konsequente Art löst, indem er seinen Bruder umbringt, ein Mensch, der Jesus nachfolgt und der quasi bereit ist, von sich alles zu geben, der bereit ist, sich zu opfern für andere? Nochmal zurück zu Richard Rohr. Das habe ich euch jetzt nicht abgedruckt, aber ich finde, in seinem Buch gibt es eine ganz spannende Analogie zu diesem Thema Veränderung. Er vergleicht das mit so einem klassischen Heldenepos, also so wie ein Heldenepos aufgebaut ist. Auch sowas finden wir auch in der Bibel. Abraham war zum Beispiel so jemand. Der erste Schritt, also sind vier Schritte, die so ein Epos hat. Der erste Schritt ist immer, dass der Held aufbricht und das Gewohnte hinter sich lässt. Also in ein Land geht, wo er von vorher nie war oder auf eine Mission geht, wo er nicht genau weiß, wo das Ziel ist. Der zweite Schritt ist dann immer, dass der Held in eine tiefe Krise gerät und sich einer unüberwindbaren Gefahr gegenüber sieht. Etwas, was unter normalen Umständen ihm das Leben kosten würde. Der dritte Schritt ist, der Held lernt eine neue Strategie, um diese Gefahr zu bewältigen und überwindet das Unüberwindbare. Und der vierte Schritt ist dann, er kehrt nach Hause zurück, wird gefeiert, er hat ein neues Wissen, eine neue Ganzheit und das predigt er dann den Leuten, die daheim geblieben sind. Das ist so eine typische Heldengeschichte. Und wenn man jetzt mal diese Analogie nimmt, das hakt natürlich so ein bisschen mit dem Vergleich zu dem, was Jesus hier sagt, aber Jesus spricht hier, glaube ich, vor allem von diesem ersten Schritt, wenn er diese Geschichte erzählt. Er spricht hier vor allen Dingen von diesem ersten Schritt, den ein Held, den eine Heldin gehen muss, und zwar diesen Schritt ins Unbekannte, diesen Schritt ins Ungewisse, das hinter sich zu lassen, was einem lieb ist, das hinter sich zu lassen, was Identität ist. Wenn er davon redet, dass wir Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern hassen müssen, um ihm nachzufolgen, dass wir uns selber hassen müssen, dann könnte es sein, dass er genau darüber spricht. Damals war die Familie alles. Sie stand gleichbedeutend für die Herkunft, für die Person, die du bist. Da gab es nichts anderes, was dich identifiziert hat. Du warst der Sohn von so und so. Die Tochter von so und so. Bei Jesus war es so, dass sie ihn nur über seine Familie erstmal identifiziert haben. Das ist doch der aus Nazareth, also der von da kommt, von diesem Ort. Das ist der Sohn von Josef, dieser einfache Tischler. Was hat der uns überhaupt zu sagen? Das ist doch der, dessen Familie ihn peinlich findet, weil die kommen und fragen, Jesus, was machst du denn eigentlich hier? Geh mal wieder zurück an die Werkbank. Rede nicht zu den Leuten. Wir merken schon, Jesus selber passt nicht in das System seiner Zeit. Er musste einen großen Schritt gehen, um das zu überwinden, was eigentlich für einen Mann seiner Stellung aus einem armen Dorf, von einer armen Familie, das Richtige gewesen wäre. Das Gewohnte, dass er Tischler wird in Nazareth. Und plötzlich wird er Rabbi. Das ist unerhört, das kann man doch nicht machen. Aber Jesus macht deutlich durch seinen eigenen Weg, aber auch durch das, was er hier sagt, dass wir, wenn wir wachsen wollen, wenn wir sozusagen auf diesem Heldenepos den ersten Schritt gehen wollen, heißt das immer, dass man das Gewohnte, dass man das, was einen ausmacht, das, was man denkt, wer man ist, hinter sich lässt. Hinter sich lassen muss. Und loslassen bedeutet, dass ich einen Schritt gehe, der Vertrauen braucht, der das Vertraute hinter sich lässt. Das kann in unserem Fall die starke Identifikation mit der Familie sein. Das ist heute in unserer Kultur vielleicht nicht mehr ganz so wie früher. Es kann aber auch die Familie als Feindbild sein. Also ich meine, wir leben hier in Berlin. Viele sind nach Berlin gezogen, weil sie vielleicht nicht mehr mit ihrer Familie identifiziert werden wollen. Aber auch das ist ja immer noch ein starker Einfluss. Vielleicht bedeutet das auch, was Jesus hier meint, wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen, dass wir diesen Schritt ins Ungewisse gehen, dass wir diesen Schritt gehen heraus aus dem Gewohnten, aus dem, wie wir uns immer sehen und wie wir auch eigentlich gern gesehen werden wollen. Bei Jesus führt dieser Schritt ins Ungewohnte dazu, dass er am Ende am Kreuz landet. Er trägt sein Kreuz. Aber in diesen sichtbaren Wunden am Kreuz liegt der Schlüssel zur Erlösung. Für ihn, für uns, es gibt keinen Weg an dem Kreuz vorbei. Es gibt keinen Weg an seinem Tod vorbei. Man könnte vielleicht sagen, dass unsere Sicht auf uns selbst, auf unsere Herkunft, auf das, wo wir denken, wer wir sind, oder was wir immer dachten, wer wir sind, diese Sicht muss erstmal sterben, bevor etwas Neues wachsen kann. Und dafür braucht es einen langen Atem, deswegen spricht er hier von dieser guten Planung, die es braucht. Wenn wir aber die Wunden, wenn wir aber die Geschichte, die wir ja schon mit uns tragen, einfach ignorieren und so tun, als ob es die nicht gibt, wird uns die Kraft fehlen. Wir gelangen von einem Problem ins nächste. Wir machen uns eigentlich zum Affen. Kein äußerer Umstand kann das tun, was dieser bewusste Schritt in das Ungewisse, dieser bewusste Schritt des Glaubens bewirken kann. Keine neue Beziehung, kein neuer Job, keine neue Stadt lassen die Wunden verschwinden, die dich darauf hinweisen, dass du diesen Weg des Helden, der Heldin starten musst. In Falling Upwards schreibt Richard Rohr weiter: Das allererste Anzeichen für die Reise eines potenziellen Helden ist, dass er oder sie ihr sein Zuhause und damit das Vertraute verlassen muss. Das ist etwas, was in der ersten Lebenshälfte nicht immer naheliegend ist. Tatsächlich haben heute viele Menschen um die 30 ihr Zuhause noch nicht verlassen und die meisten von ihnen verlassen das Vertraute niemals. Dann geht er weiter. Wenn du viele Jahre damit verbracht hast, deinen besonderen Turm des Erfolgs und der Selbstbedeutung aufzubauen, also dein persönliches Heilsprojekt, wie Thomas Merton es nannte, oder erfolgreich deine eigene überlegene ethnische Gruppe, Religion oder dein Haus konstruiert hast, wirst du es nicht mehr verlassen wollen. Das bringt uns zu der zweiten Herausforderung, die Jesus hier nennt. Eine weitere Bedingung für Nachfolge und Wachstum. Wir müssen nämlich nicht unsere Herkunft nur hinterfragen, hinter uns lassen, loslassen, um es dann später neu anzunehmen, das gehört auch dazu, sondern auch die Dinge, die uns im Hier und Jetzt definieren. Bei vielen wird die Herkunftsfamilie ersetzt durch eine neue Familie oder durch materielle Dinge, die jetzt wichtig sind. Der klassische Aufsteiger, der von irgendwo kommt und dann so alles reinsetzt, um einen richtig guten Job, ein richtig gutes Auto und so weiter. Das sind wir alle nicht, ich weiß, wir fahren alle noch Fahrrad. Aber trotzdem, wir können uns hineinversetzen in dieses, das eine, was mich ausgemacht hat, damals wird ersetzt durch etwas Neues, was mich ausmacht. Richard Rohr erwähnt hier Thomas Merton. Er hat übrigens auch mal einen anderen sehr interessanten Satz gesagt, der passt, finde ich, fantastisch in diese Situation. Er sagt einmal, wir verwenden wahnsinnig viel Energie und Zeit, um die Erfolgsleiter hinaufzuklettern, nur um dann festzustellen, dass die Leiter am falschen Haus lehnt. Wir verwenden wahnsinnig viel Zeit, die Leiter hochzuklettern, des Erfolgs, nur um festzustellen, dass die Leiter am falschen Haus lehnt. Und das ist sozusagen das, was diese Erfolgsprojekte sind, diese Erlösungsprojekte. Die Heilsprojekte. Veränderung und Wachstum haben nichts mit unseren Heilsprojekten zu tun. Es ist nichts, was passiert, weil wir eins von diesen Dingen besonders gut erledigen. Veränderung und Wachstum passieren, wenn ich in diese neue, unbekannte Welt aufbreche, wenn ich das Gewohnte hinter mir lasse. In eine Welt, wo die herkömmlichen Strategien nicht helfen. Und dazu hilft es, wenn man sich selber kennenlernt, wenn man sich selber reflektiert. Dazu brauche ich Hilfe von Freunden, von Menschen, die mich gut kennen. Vielleicht von Therapeuten. Ich möchte euch ein Beispiel zum Schluss geben, wie das bei mir gelaufen ist und immer noch läuft oft. Ich habe ja hier vor 9 Jahren angefangen mit der Gemeindegründung. Und das war sehr lange mein persönliches Heilsprojekt. Obwohl es ja erstmal nach so einem ganz tollen Projekt klingt. Es ist übrigens manchmal heute noch, war die Gemeinde mein persönliches Heilsprojekt. Ich habe mir davon Dinge versprochen, erhofft, die nie eingetreten sind, im Gegenteil. Dinge, die alles hinterfragt haben, die mich an die Grenzen meiner Lösungsmöglichkeiten gebracht haben. Und erst wenn ich in der Lage bin, mich von so einem Heilsprojekt, was auch noch so fromm aussieht, zu lösen und mein Kreuz auf mich nehme, mich mit den Dingen zu beschäftigen, die wirklich anliegen, die dadurch herauskommen, all das hinter mir lasse, was mich darin gefangen hält, nur dann kann ich auch der Mann sein, der Vater sein, der Freund sein, der Sohn sein, der Pastor, das Gegenüber sein, was wirklich reift, was wirklich nachfolgt. Und ich möchte dich einladen, dir doch mal diese oder vielleicht ähnliche Fragen zu stellen. Was ist deine Herkunft? Was davon bestimmt dich vielleicht immer noch so sehr, dass es dich unfrei macht, im Positiven und im Negativen? Es hat ja immer beide Seiten. Ich habe das schon angedeutet. Da, wo ich herkomme, dagegen kann ich mich abgrenzen. Aber dann bestimmt es mich immer noch. Was ist dein Heilsprojekt? Wofür lebst du? Wofür rackerst du dich ab? Stehst du auf einer Leiter, die an der falschen Wand lehnt? Oder baust du einen Turm mit der nötigen Kraft und den Ressourcen, die es braucht, um bis zum Ende durchzuhalten? Jesus lädt uns heute als Gemeinde, als Gemeinschaft, aber jeden von uns einzeln ein, ihm nachzufolgen, indem wir diesen Schritt ins Ungewisse gehen. Das, was bekannt ist, hinter uns lassen, das, was wir schon immer geglaubt, schon immer gedacht, schon immer gewusst haben, hinter uns zu lassen und zu sagen, wir lassen uns auf etwas Neues ein in dem Vertrauen, dass am anderen Ende dieser Reise etwas viel Schöneres, etwas Größeres, Gott in einer viel fantastischeren Form sich zeigt. Amen.